ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten-Podcast.
Ja, heute seid ihr dran. Ihr stellt uns heute eure Fragen. Das ist die Community-Folge und wir versuchen so viele Fragen wie möglich diese Folge zu beantworten. Tobi, du bist mir wieder zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Bist du gespannt? Wir haben uns ja so ein bisschen ausgemacht, dass ich das heute mal so ein bisschen anleite und ich habe die Fragen quasi gebündelt. Ein paar haben wir uns natürlich schon angeguckt und wir werden die jetzt mal hier so ein bisschen, ja, beantworten. Ich freue mich übelst. Also wir starten jetzt direkt mal mit dir. Wir haben hier so eine tolle Frage geschickt bekommen und zwar lautet die, ist jetzt eine gute Zeit, um eine Benjeshecke anzulegen?
Mhm. Sehr schöne Frage. Ich mag ja das naturnahe Gärtnern. Vielleicht kurz. Also Benjeshecke, das sind ja so die Hecken, die man so aus Schnittgut aufschichten kann, wo man so kleine Strukturen dann schaffen kann, wo dann verschiedene Insekten, Spinnen, Vögel, keine Ahnung, was drin leben können. Und wir haben ja bei uns im Kleingarten auch eine kleine Benjeshecke oder eine Schnitthecke oder eine Schnittguthecke, wie man das auch immer da nennen möchte. Und bei der Frage, ob jetzt eine gute Zeit ist, also bei diesen naturnahen Elementen finde ich, es ist immer jetzt die richtige Zeit, sowas zu machen. Also immer. Ja, also wenn das Material da ist, dann kann ich das anlegen. Dann muss ich jetzt nicht irgendwie warten, sondern wenn irgendwo Bäume geschnitten worden sind, dann hat man natürlich das Material und dann legt man das an. Oder ne? Also da, wenn das Material anfällt, kann ich es auch gleich verbauen und irgendjemand profitiert davon. Da gibt es jetzt keinen Zeitpunkt, wo man sagt, das muss man an dem und dem Tag machen. Also ja, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, wenn man das Schnittgut hat.
Genau, legt los, macht jetzt eure Benjeshecke unbedingt. So, dann habe ich hier eine schöne Frage, die hat mich ja direkt erreicht. Ich bin ja so ein Hortensien-Fan. Und zwar die Frage ist, sollte eine Rispenhortensie inzwischen ausgetrieben haben? Man muss dazu sagen, wir zeichnen ja gerade auf, das heißt, unsere Folge läuft später. Nach den Eisheiligen läuft die am 15., aber nagelt mich nicht fest. Und die Rispenhortensien, die ich jetzt so beobachtet habe, das sind ja Pflanzen, die relativ spät blühen. Ich glaube, so August bis Oktober blüht die Rispenhortensie. Das heißt natürlich, die braucht auch ihre Zeit, um überhaupt erstmal auszuschlagen. Und die hat ja auch noch Zeit, weil die muss ja jetzt noch gar nichts machen. Und die Rispenhortensien bei mir im Garten, als auch, die werden ja auch gerne benutzt für so Deko-Elemente in so Freisitzcafés. Da habe ich gesehen, die sehen braun aus und sehr frustrierend. Und ich kann verstehen, dass man jetzt sagt, Mensch, meine Rispenhortensie, die ist nicht mehr am Leben, da ist nichts mehr los. Geduldet euch, wahrscheinlich hat die jetzt schon ausgeschlagen, da bin ich mir ganz sicher, die sind bis minus 30 Grad winterhart. Also, dass die jetzt nicht austreibt, die Chance, weil die irgendwie diesen Winter nicht überlebt hat, die ist relativ gering, finde ich.
Ich finde ja schön, dass du den Tipp Geduld gibst. Das finde ich toll.
Das Witzige ist ja, dass so, also normalerweise sagt man ja, Ratschläge sind immer nur für den, der sie gibt, ja, sonst hätte das der andere ja gemacht, ne, und deswegen ist geduldig besonders lustig, weil ich sage das einfach nur so raus, weil das irgendwie so ein Thema ist, was man im Garten viel benutzt, Geduld, man braucht Geduld und so, aber ich selber hätte mir die gleiche Frage gestellt, was ist mit der Rispenhortensie und wahrscheinlich hätte ich sie schon rausgebuddelt und weggeschmissen, also da muss ich jetzt auch mal ehrlich sein zu allen. Gut, Tobi.
Nächste Frage, ich bin gespannt.
Gibt es Pflanzen wild oder kultiviert, die ihr so gar nicht leiden könnt, wenn ja, welche und warum?
Wild oder kultiviert, die mir so gar nicht leiden kann. Boah.
Fällt dir was ein? Willst du erstmal nachdenken?
Ja, ich glaube, ich denk erstmal kurz nach, weil das ist natürlich immer, die Pflanze an der einen Stelle kann mich stören, an der anderen Stelle finde ich sie dann toll. Das kann ich immer so ganz schwer, so pauschal irgendwie sagen. Mhm. Ich brauche noch mal ganz kurz. Vielleicht legst du erstmal vor.
Okay, du bist ja sehr diplomatisch, was das angeht, ich nicht. Also ich hasse Geranien und Begonien. Da geht's schon mal los. Und Sukkulenten. Und ihr könnt jetzt auch gerne mit mir schimpfen und ihr könnt auch gerne sagen, Maria, du bist zu schwarz, du bist zu weiß, das ist mir egal. Ich mag die einfach nicht, mir gefallen die nicht. Ich mag nicht, wie die riechen, schon mal Geranien. Also wir reden jetzt übrigens über diese Balkongeranien. Gibt's in Rot und in Pink, diese Geranien halt, die Menschen immer haben. Die gibt's im Supermarkt, in der Stiege und dann pflanzen die Leute sich die ein. Und Begonien ist auch sowas. Und das ist jetzt so ein Frühlingsding, was eben die Menschen sich in die Balkonkästen pflanzen und ich kann mit denen nicht, ich kann einfach nicht. Und teilweise werden die in den Hausfluren überwintert, da stehen dann so alte Töpfe rum und dann werden die Geranien reingeholt im Winter, weil man kann das machen, ja, das stimmt. Und ich finde auch toll, wenn ihr das macht, ich finde es richtig gut und ich freue mich, wenn die bei euch üppig wachsen und ihr euch daran ergötzt. Ich muss euch leider sagen, ich bin da raus.
Ja, das kann ich tatsächlich verstehen. Ich würde jetzt aber dann nicht so weit gehen, dass ich Geranien hasse. Ich würde mir die selber auch nie pflanzen und alles, was mit Überwintern und Aufwand zu tun hat, da habe ich auch einfach keine Lust zu. Also das, da kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Es ist jetzt schon ein bisschen vorbei, aber wie gesagt, es ist immer nicht. Also ich kann nichts mehr mit Forsythien zum Beispiel anfangen. Jetzt, wo man halt weiß, wie viele Alternativen es, was für eine schöne Alternative es beispielsweise gibt. Also dieses, ich finde erstmal dieses, es ist jetzt ja schon vorbei, aber das bleibt einfach hängen, weil dieses Gelb ist so in den Vordergrund, wenn das dann irgendwie losgeht und die Forsythie blüht. Das ist, man kann da gar nicht dran vorbeilaufen. Und ich bin da dann ein Fan von einer Kornelkirsche beispielsweise zu pflanzen als Alternative, weil die Forsythie, die hat irgendwie dieses Künstliche und es gibt ja auch ganz oft so Plastik, Forsythienzweige und wenn man da nicht genau, also ich kann mir immer gar nicht unterscheiden, ist es künstlich oder nicht. Also um jetzt mal ein bisschen übertrieben zu sagen, aber mit der Forsythie zum Beispiel kann ich nichts anfangen. Das ist für mich irgendwie so ein, würde ich mir nicht pflanzen. So, da hätte ich keine Lust drauf. Nee, möchte ich nicht.
Also ich finde das gut. Ich finde, man kann das auch mal sagen. Das ist nicht schlimm. Wir können nicht alles mögen, nur weil es es gibt. Ist einfach so. Und ich bin da auch ziemlich rabiat mittlerweile in meinem Umfeld. Das möchte ich nochmal kurz erzählen. Man kriegt ja häufiger mal Pflanzen geschenkt. Und es sind auch Sachen dabei, die ich nicht mag. Und ich bin da mittlerweile wirklich dazu übergegangen und ich kann nur an alle Menschen appellieren, äußert eure Bedürfnisse, seid ehrlich. Ja, es ist erstmal hart für denjenigen in dem Moment, er will euch was Gutes tun. Man kann das gut formulieren. Ein Tipp dafür, wie das geht, habe ich nicht, aber es gibt ein Buch, das heißt Friedliche Kommunikation. Das kann ich sehr empfehlen. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Sagt, welche Pflanzen ihr mögt. Und dann bekommt ihr auch Pflanzen, die ihr mögt. Und das ist richtig toll. Es macht richtig viel Spaß. Dann kriegt man schöne Sachen geschenkt. Und ja, deswegen, also man kann da auch ehrlich sein, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und ich finde das auch ganz schwierig, wenn man Pflanzen einfach so geschenkt bekommt. Und ich kann damit nichts an. Also ja.
Man schmeißt sie ja nicht aktiv auf den Kompost, wenn sie noch leben. Man muss ja irgendwohin das tun dann.
Ja, eben.
Okay, gut. Was haben wir noch? Sag mal, Maria, baust du auch Tomaten an und wenn ja, welche? Also ich baue Tomaten an und ich habe dieses Jahr auch nur eine Sorte vorgezogen, weil ich vorziehen nicht so gut kann und mir das auch nicht so großen Spaß macht. Ich die Sorte aber irgendwie mag. Czerny Prinz heißt die. Das ist so eine bisschen dunklere, größere Fleischtomate, die super fruchtig schmeckt und die ich ganz gerne auf mein Brot lege mit Salz und ein bisschen Schnittlauch oder Basilikum und ein bisschen Olivenöl und dann schwebe ich im 7. Tomatenhimmel. Tobi,
ja.
Hast du Pfirsiche im Garten, wurde hier gefragt.
Nein, beantwortet. Nein, tatsächlich nicht. In unserem Kleingarten haben wir zwei alte Obstbäume. Das eine ist ein Apfel, das andere ist eine Zwetschge und noch einen jüngeren, kleineren Obstbaum. Aber das war es dann auch an größeren Obstgehölzen. Bärensträucher haben wir noch, also Johannisbeeren, aber keine Pfirsich.
Hier ist noch eine schöne Frage an dich. Wie kann man kostengünstig den Brandenburger Sandboden verbessern?
Oha. Also ich habe, also Sandboden an sich, also Brandenburger Sandboden, okay. Also bei der Frage gehe ich jetzt mal davon aus, dass auf diesem Boden Gemüse angebaut werden soll, weil Sandböden an sich sind ja eine tolle Geschichte auch für Wildstauden und sowas. Aber ich glaube, unabhängig davon, ob der Sandboden in Brandenburg oder woanders ist, bei Sandböden ist es ja immer wichtig, dass ich organisches Material da reinbekomme. Also sei es Kompost oder mit Gründüngung arbeite oder auch Mulche beispielsweise. Und kostengünstig ist natürlich immer so eine Sache. Also wenn ich keinen eigenen Kompost habe, mit dem ich den Boden verbessern kann und Kompost kaufen muss und dann mit so einzelnen Kompostsäcken anfange, wird das Ganze natürlich ziemlich teuer. Da könnte man zum Beispiel schauen, ob irgendwie ein Erdenwerk in der Nähe ist, das auch Kompost anliefert, also dass man gleich größere Mengen bestellt, dann wird es schon mal günstiger. Ja, und natürlich schaut irgendwie organisches Material in den Boden zu bekommen. Also wie gesagt, sei es, dass man Pflanzabfälle, dass man damit mulcht, dass das Bodenleben angeregt wird. Man kann auch mal mit verschiedenen Gründüngungsgeschichten versuchen zu arbeiten, die dann hinterher eingearbeitet werden. Also kommt natürlich dann immer noch auf das Detail vor Ort an. Aber es gibt ja beispielsweise Spinat oder Bienenfreund oder verschiedene andere Wicken zum Beispiel, die man als Gründüngung nutzen kann, die dann da ordentlich wachsen dürfen und wo man das ganze Grünmaterial dann einfach mit in den Boden einarbeitet. Also wenn man das als Nutzgarten möchte, muss man halt dafür sorgen, dass möglichst viel organisches Material in den Sandboden mit reinkommt. Das jetzt nur mal eben auf die Schnelle, ohne dann im Detail zu kennen, wie es da vor Ort aussieht, aber das wäre so mein Tipp.
Ich muss noch kurz was nachschieben, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen, dass das vielleicht mit Gemüse bepflanzt werden soll, sondern wenn einfach derjenige vielleicht nicht weiß, was auf dem Sandboden wachsen könnte und er könnte vielleicht viel unkomplizierter das begrünen oder beblühen. Was gibt es denn für Sachen, die das gerne mögen?
Also da würde ich dann tatsächlich so bei den Pflanzen schauen, die dann so aus der mageren Ecke kommen, also die nicht so viele Nährstoffe brauchen tatsächlich, also die auf Sand auch gut wachsen können. Und da gibt es eine ganze Menge, die relativ anspruchslos sind und sich dann dort auch verbreiten. Oder es gibt auch Saatgutmischungen, die speziell für sandige Flächen zur Verfügung stehen. Da muss man ein bisschen Kompost oben einarbeiten, dass die Feuchtigkeit ein bisschen gehalten wird. Aber da gibt es auch ganz tolle Mischungen für sandige Böden.
Ja, cool. Was ist denn zum Beispiel mit dieser Frage hier, die ich ganz cool irgendwie finde? Du darfst auch gerne drüber nachdenken, wenn ihr eine Pflanze in einem Garten sein könntet, welche wärt ihr und in wessen Garten?
Oha, ja, die Frage ist cool.
Ich muss aber selber auch erstmal drüber nachdenken. Auf jeden Fall wäre ich eine Staude, eine Winterharte, weil ich will ja natürlich immer wiederkommen. Ne? Ich will auch mal zwischendrin meine Ruhe. Also ich bin auf jeden Fall nichts Einjähriges, das steht fest. Und ich bin auch kein Gemüse. Auf gar keinen Fall. Ich bin eine blühfreudige Staude, das steht fest. Was könnte ich sein? Also ich mag ja zum Beispiel gerne Pfingstrosen, gefallen mir gut. Vielleicht so eine Pfingstrose, aber das ist auch ein bisschen spielig. Ich bin eigentlich einfacher, ich bin schlichter. Ich bin ein Veilchen. Ich wäre gern ein Veilchen und zwar in jedermanns Garten, weil Veilchen haben ja die tolle Eigenschaft, dass die überall können und kommen. Also sobald sie, sag ich mal, die Bedingung vorfinden, ist ja jetzt nichts, wo man jetzt was Spezielles für machen muss. Und ja, so kommt man auch rum als Veilchen. Ich glaube, ich wäre ein Veilchen. Ich habe mich rangearbeitet.
Ja, du hast dich rangearbeitet. Ich finde die Frage auch spannend, weil es ist genauso wie die Frage nach den Lieblingspflanzen. Man muss da erstmal, es schießen so viele Ideen in den Kopf. Ja. Und dann muss man auch noch überlegen, was wäre ich denn selber? Also was müsste ich denn können? Ich glaube.
Ich bin so gespannt, oh mein Gott.
Ich glaube einfach, weil er so eine schlechte Lobby hat. Ich glaube, ich wäre einfach Giersch. Weißt du, ich wäre Giersch. Ich bin irgendwo und wucher da irgendwie so vor sich hin. Keiner kann was dagegen tun. Sie überlegen, es wird viel über mich geredet, es wird viel über mich diskutiert. Finde ich das gut, dass viel über mich geredet wird? Oder möchte ich jemand sein, der ein bisschen unscheinbar vor sich hin wuchert, der so nicht so gesehen wird?
Gundermann.
Der Gundermann zum Beispiel, das ist eine schöne kleine Pflanze, ja, absolut. Ja, dann bin ich vielleicht auch eher der Gundermann, weil der wird dann vielleicht eher noch geduldet, weil er ja auch so schön blüht. Der Giersch, der übrigens auch sehr schön blüht.
Finde ich auch. Ich mache den auch gerne in die Vase, will ich dir mal sagen.
Ja, wenn ich nachher vielleicht dann wieder im Garten bin, sehe ich wieder 10 andere Pflanzen und werde es. Aber das ist ja kein Anspruch auf Vollständigkeit hier.
Und wenn dir noch was einfällt, du kannst das hier jederzeit sagen. Wir haben ja hier verschiedenste Sachen. Übrigens mal zu den Quellen, falls das jemanden interessiert. Wir haben natürlich einmal durch die Redaktion Fragen sozusagen recherchieren lassen. Die haben einfach eine kleine Umfrage gemacht in unserer schönen Community, von der ihr Teil seid. Und die beantworten wir. Wir haben aber auch zum Beispiel im Social Media einen kleinen Aufruf selber gemacht. Wir haben natürlich in unserem Umfeld rumgefragt. Und so wurde mir auch eine Frage an dich noch zugetragen, Tobi, die ich dir gerne stellen möchte, die da lautet.
Jetzt bin ich gespannt.
Ist dieses Nicht-Umgraben nur ein Trend oder sinnvoll?
Also, wir graben nicht mehr um bei uns im Kleingarten. Und ich finde, dass es sinnvoll ist. Also, beim Umgraben ist ja vor allen Dingen das Problem, wenn ich den Boden nicht nur oberflächlich locker, sondern komplett die untersten Bodenschichten nach oben packe und so weiter, dass das nicht gut für das Bodenleben ist, weil die halt eigentlich woanders leben wollen und nicht da oben. Fand ich schon nachvollziehbar und wir haben tatsächlich bei uns im Kleingarten nur einmal umgegraben, als wir den Garten übernommen haben und unsere Rasenfläche zum Gemüsebeet umgewandelt haben. Da haben wir dann mit einer Grabgabel grob gelockert und seitdem graben wir aber nicht mehr um. Also der Boden bei uns ist den Winter über bedeckt mit irgendwelchen Mulchmaterialien, was so rumliegt und das wird nur zur Seite gekratzt. Der Boden wird oberflächlich gelockert und da pflanzen wir dann unser Gemüse rein. Und ich habe den Eindruck, auch wenn ich mal in die Erde so reingreift, dass da richtig viel los ist. Und ich habe jetzt natürlich kein wissenschaftliches Experiment mit 2 Quadratmeter so gemacht. Aber ich habe den Eindruck, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist. Und wir werden das auch weiter so machen. Was man machen kann, dass man oberflächlich, wenn es trocken ist, ein bisschen den Boden oben ein bisschen lockert, dass nicht so viel Wasser verdunstet. Aber ansonsten, wir graben nicht mehr um. Und wir bei uns haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und man spart sich auch Arbeit.
Ja, absolut. Also ich habe ja immer umgegraben und ich fand ja diese Information irgendwie ganz schlau, dass man ja im Prinzip diese Mikroorganismen dann umklappt und dass dann Sachen oben rumkrabbeln, die eigentlich da gar nicht hingehören und ich im Prinzip die Erdschichten vollkommen durcheinander bringe. Das war für mich irgendwie so Game Changer. Ich dachte mir, krass, ja stimmt. Mal abgesehen davon, dass es ja mega anstrengend ist, das zu tun. Und ich finde ja diese ganzen Trends ganz lustig zum Thema, ich schmeiße einfach meinen ganzen Verschnitt im Herbst aufs Beet und dann ist das wie so eine Art, ja, wie so ein Kompostiereffekt quasi auf dem Beet. Finde ich irgendwie geil. Habe ich alles gemacht. Ich habe alles hingeschmissen. Laub, dies, das, Rasenschnitt, alles kleine Schnipsel. Dann piekst sich da ein bisschen drin rum und zack, fertig, Beet. Ja, also ich finde, man muss sich ja auch nicht schwerer machen, als es ist. Und wenn das dann auch noch sinnvoll ist, also ich meine, hallo?
Ja, eben, die Ringwürmer haben was zu fressen, die Mikroorganismen haben was zu fressen, der Boden ist bedeckt. Also von daher, wir sparen uns das Umgraben.
Dann hat uns hier eine Frage erreicht. Ich traue mich jetzt mal ran, Tobi, aber ich bin ehrlich, ich bin ja jetzt auch nur so, wie ich es machen würde, ne? Das ja, ist genau. Jetzt, so machen wir es jetzt. Gurken im Gewächshaus einpflanzen. Was muss beachtet werden und was muss alles dazu getan werden? Ja, was muss da beachtet werden? Also ich pflanze ja tatsächlich jedes Jahr Gurken ins Gewächshaus und ich habe schon viele, viele Sachen falsch gemacht. Deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, was man nicht machen muss. Also was die gar nicht mögen, ist frischer Mist, weil der ist irgendwie scharf und blöd. Und wenn man da quasi jetzt frisch irgendwie sich denkt, ah, jetzt pflanze ich mein Gürkchen aber mal ein und mache den schönen Pferdeapfel drunter, dann denkt sich die Gurke, ach du lieber Himmel. Das mag irgendwie gerne so abgelagerte Sachen. Wir sind ja jetzt auch schon nach den Eisheiligen. Womöglich hat derjenige seine Gürkchen schon im Gewächshaus drin. Wenn aber nicht, dann auf keinen Fall frischen Mist drunter papsen. Das ist dann auch ein bisschen too late. Also da würde ich lieber so einen Batzen Brennnessel zerschnipselte nehmen und die drunter packen. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich ein bisschen besser. Dann ist wichtig im Gewächshaus, die Gurke zunächst erstmal tut die gar nichts. Sie findet es total toll und warm und schön. Und dann muss man aber lüften. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe nicht richtig gelüftet. Da war alles zu. Die Dinger sind mir verbrannt und es war zu heiß. Und oh Gott, also da hingen wirklich kleine gelbe Mini-Gürkchen dran und sogar Schatten. Also das wusste ich auch nicht. Als ich dann ein Jahr später gelüftet habe, war es ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut, weil eben da relativ viel Sonne auf das kleine Gewächshaus fällt. Es geht nämlich auch darum, ist das groß oder klein. Und wenn ich jetzt ein sehr kleines habe, muss die Zirkulation umso besser sein oder die Belüftung. Und dann muss man auch mal schattieren mit so Bambusmatten oder was man da hat, einfach drüber machen, dass die einfach nicht verbrennen, die Gürkchen. Die sind nämlich ganz schön zickig. Und was ganz wichtig ist, ist die Vorbereitung. Also wenn man jetzt nicht mehr schafft, dann am nächstes Jahr irgendwie gucken, dass man das ein bisschen sauber macht, damit da keine komischen Insekten drin überwintern, die das vielleicht kaputt machen, irgendwelche Schädlinge, sag ich mal. Und ja, einfach ein bisschen auflockern, vorbereiten, aber ich sag mal so, einfach machen und dann sieht man ja, was passiert und dann kann man immer noch gucken, okay, ich meine, klar ist dann schade drum, aber in den meisten Fällen kriegt man ja gut raus, was in seinem Gewächshaus klappt und warum nicht und so, ne? Einfach erstmal machen.
Und das Schöne ist, Gärtnern ist ja auch probieren und scheitern und wieder probieren und irgendwann klappt es dann.
Oh, das hast du aber schön gesagt.
Oder? Ja.
Ja, oh, das finde ich gut. Ja, wir sind leider schon am Ende dieser zauberhaften Folge angekommen und da möchte ich doch nochmal eine Frage ins Rennen schicken, die mich persönlich erreicht hat, um hier auch ein bisschen positiv rauszugehen aus der ganzen Sache. Maria, wie schaffst du es, immer so hammermäßig auszusehen? Also, das ist natürlich eine super tolle Frage. Ich freue mich sehr, dass mir die gestellt wurde. Es liegt natürlich daran, dass ich super ekligen Brennnesseltee trinke und viel im Garten bin. Und ganz wichtig ist Sonnencreme. Ja, Sonnencreme ist ganz wichtig. Danke also für dieses tolle Kompliment und hatte natürlich jetzt nicht viel mit Garten zu tun. Aber letzten Endes ist es auch das tolle Gemüse und so, von dem ich mich dann im Sommer mal kurz einen Monat ernähren kann. Genau, warum ich eben so unglaublich hammermäßig aussehe. Dankeschön für diese tolle Frage. Und damit haben wir es auch schon geschafft, Tobi. Du bist erlöst, du kriegst nicht noch irgendwas, was mir zugetragen wurde. Man muss nämlich dazu sagen, dass ich Sachen geschickt bekommen habe, die Tobi gar nicht kannte vorher. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen frech, ne?
Ja, und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, mir zu überlegen, welche Pflanze ich gern wäre. Und vielleicht machen wir dann noch mal eine Folge, welche Pflanze wir gern wären, die gerne in der Sonne, im Schatten oder sonst wo steht.
Ja, das ist doch eine eigene Folge wert. Welche Pflanzen wären wir gerne und warum? Unsere Top-Lieblingspflanzen, die wir gern sein würden. Ach, das gefällt mir richtig gut. Das machen wir so. Tobi, wir haben es. Ich freue mich. Ich bin total glücklich, dass wir zusammen jetzt eine Folge gemacht haben. Das macht mir großen Spaß. Gebt uns gern Feedback. Erzählt uns, ob euch das gefallen hat, wenn euch noch was einfällt. Wir machen jederzeit wieder eine Community-Folge für euch. Kein Problem. Und ja, hört immer schön Kompost und Konfetti, der ARD-Garten-Podcast.
In ARD-Sounds.
Ganz genau.
Ciao.
Tschüss. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Philipp, Radiomoderator und Host vom Podcast Philipps Playlist. Ich entführe dich auf deinem Sofa, Lieblingssessel oder Bett auf eine musikalische Gedankenreise. Jede Woche suche ich dir in meinem Podcast Philipps Playlist liebevoll 5 Musikstücke zu einem Thema heraus, handverlesen. Zum Beispiel zu einer Reise hinaus aufs Meer oder wir fliegen als Einschlafhilfe für dich über die Dächer deiner Stadt. Dazu improvisiere ich am Klavier und gebe dir Raum und Zeit zum Wegträumen. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philips Playlist in ARD Sounds. Sanfte Klassik, sphärische Klänge und entspannter Pop von den Beatles bis Taylor Swift. Philips Playlist. Wir hören uns. Dir einen glücklichen Tag.